Und dann würde ich den Julian schon nach vorne bitten für die Predigt. Okay, ich bete noch kurz für den Julian. Herr, ich danke dir einfach für den Morgen. Ich danke dir für die Sonne, die so draußen scheint. Danke dir, dass wir gleich noch lecker Essen bekommen. Und bete jetzt einfach, dass du Julian die richtigen Worte in den Mund legst. Ich danke dir für die Vorbereitung, dass du da schon dabei warst. Und ich bitte dich einfach, dass er jetzt mit Vollmacht das wirklich raushauen kann, Herr, was du ihm ins Herz gelegt hast, Herr. Und ich bitte dich auch für uns, dass du unsere Herzen aufmachst, unsere Ohren und Augen und Herzen, dass wir gut zuhören können und das wirklich uns auch verändert. Danke, Herr, dass du da bist und dass du wirken willst. Amen.
Amen. Ja, ich muss gerade bei dem Lied so "You are the Father at my side" dran denken, dass Gott irgendwie so neben mir steht und wie die Eli gerade so seine Hand auf meine Schulter legt. In dem Fall war es jetzt die Eli, aber ich denke, der Vater steht immer noch da neben mir. Genau, wir befinden uns ja immer noch in einer Fußballhochphase. Wir haben viele Jugendliche jetzt auch gefragt, so die letzte Woche, was so ihr Hobby ist, und die Jungs, die haben eigentlich alle mit Fußball geantwortet und sie dachten eigentlich so, ja, bei Freizeitbeschäftigung dachten sie sofort an Fußball. Und was bei dieser Fußball-WM auffällig ist, oder was generell beim Fußball auffällig ist, dass man oft so diese Mannschaften sieht, ja, wir haben jetzt Deutschland gesehen, hey, Deutschland ist im Halbfinale, das ist gut. Wer nicht beachtet wird, sind die Schiedsrichter. Oder vielleicht werden sie doch beachtet, wenn sie eine Fehlentscheidung treffen. Aber so generell sind Schiedsrichter ja nicht so im Fokus. Es geht ja viel stärker um die Mannschaften. Es geht ja viel stärker darum, dass mein Team gewinnt. Der Schiedsrichter hat eben nicht so dieses Ansehen. Allerdings ist es so, dass ohne den Schiedsrichter das Spiel nicht funktioniert. Ohne den Schiedsrichter läuft das Spiel nicht, ohne den Schiedsrichter macht jede Mannschaft eigentlich, was sie will, und wahrscheinlich würden viele Fouls nicht geahndet werden. Es wird einfach sehr unfair verlaufen, vermutlich, das Spiel. Jetzt ist ja trotz Schiedsrichter so, dass das Spiel manchmal unfair verläuft. Wir stellen auch bei der WM fest, dass es oft Fehlentscheidungen gibt. Das heißt, die Schiedsrichter sehen einfach manches nicht. Sie können einfach manches nicht ahnden. Ich habe selber Fußball gespielt und während dem Spiel habe ich mich oft über den Schiedsrichter aufgeregt. Habe gesagt, ach Schiri, du musst es doch sehen. Hinterm Spiel dachte ich mir dann, hey, sei dankbar, dass es jemanden gibt, der das macht. Das ist ein Mensch, der kann nicht alles sehen. Genau, das war so das, was ich dann immer hinterher dachte. Hey, sei dankbar, dass jemand Zeit investiert, dass du Fußball spielen kannst. Ja, gut, aber wir sehen es halt manchmal einfach nicht, dass es auch Menschen sind. Ich wollte nur den Vergleich ziehen, weil ich denke, dass unser Gott auch Schiedsrichter-Eigenschaften hat. Dass Gott auch Richter ist. Gott auch das Leben der Menschen auch beurteilt. Er sieht jeden Einzelnen von uns. Von ihm ist es, ja, er hat ein Interesse an jedem einzelnen Leben. Und letztendlich beurteilt er das Leben schon auch von Menschen. Außerdem ist es so, dass Gott oft der Buhmann ist. Also genauso wie der Schiedsrichter ist Gott auch oft der für die negativen Sachen hingestellt wird. Wenn die Mannschaft verliert, heißt es, ja, der Schiri war schuld. Wenn irgendwie in der Welt was schief läuft, heißt es, ja, Gott war schuld. Aber auch ohne Gott wird einfach nichts laufen. Wir haben gerade vorher gesungen, Gott wirft die Sterne in ihre Bahn. Er lässt die Erde drehen. Er sorgt dafür, dass Regen fällt, dass Schnee fällt. Gott hat diese Welt in der Hand. Und genauso wie ohne den Schiedsrichter ein Spiel nicht läuft, läuft auch ohne Gott die Erde nicht. Gott hat wirklich ein Interesse an jedem Einzelnen. Gott sieht die ganze Schöpfung, er sieht jeden Menschen. Also er sieht nicht nur, wenn irgendwo ein Fehler passiert, sondern er sieht einfach auch die Menschen und liebt die Menschen. Er hat ein echtes Interesse an jedem Einzelnen. Wir haben vergangene Woche in der Grundschule eine Geschichte nachgespielt, auch von dem verlorenen Schaf. Das heißt, der Hirte, der 100 Schafe hat, verlässt seine Herde, weil er ein Schaf verloren hatte. Ja, er verlässt die ganze Herde, weil ihm das einzelne Schaf total wichtig ist, weil er ein totales Interesse an diesem einzelnen Schaf hat, um dieses Schaf wieder zu sich zu nehmen. Und Gott ist genauso, er hat ein Interesse an jedem einzelnen Menschen, genauso wie der Hirte an diesem verlorenen Schaf. Also, Gott sieht wirklich alles. Ich finde, das ist so eine Aussage, die in uns sowohl ein positives als auch ein negatives Gefühl auslösen kann. Oft bewirkt diese Aussage wirklich ein sehr negatives Gefühl, weil wir denken, weil wir ein verdrehtes Bild von Gott haben. Weil wir denken, Gott, ja, der ist irgendwie im Himmel und er schaut runter auf dich und er wartet nur, bis du irgendwo mal einen Fehler machst und dann kann er zuschlagen. Ja, dann kann er dich bestrafen, dann kann er dich verurteilen. So, das ist so ein Bild, das wir oft von Gott im Kopf haben. Und das kann auf der einen Seite einen totalen Druck in uns auslösen, dass wir sagen, boah, wenn dieser Gott, wenn der nur darauf wartet, dass ich einen Fehler mache und wenn der überall genau schaut, dass ich ja alles richtig mache, dann muss ich ja alles versuchen, dann muss ich ja möglichst viele gute Werke tun, dann muss ich ja möglichst vielen Menschen irgendwie was Gutes tun, damit dieser Gott mich lieb hat. Andererseits denken wir dann auch, ja, und einen Fehler darf ich auf keinen Fall machen, also ich bin schön vorsichtig in meinem Leben, weil wenn Gott das sieht, dass ich einen Fehler mache, dann bin ich weg, dann bin ich unten durch. So, das ist unsere Vorstellung. Was aus diesem Druckdenken folgt, wenn wir so ein Bild von Gott haben, ist, dass wir dazu neigen, uns vor Gott verstecken zu wollen. Ja, weil wir denken, so ein Gott, der sowas fordert und der so strafend ist, vor dem fliehe ich, mit dem will ich nichts zu tun haben. Vor dem habe ich Angst und vor dem renne ich weg. So, ich glaube, dass viele Menschen das denken. Wenn Gott so ist, dann renne ich vor ihm davon. Ist ja auch verständlich irgendwie. Wenn sie dieses Bild von Gott vermittelt kriegen, dann würde ich wahrscheinlich auch vor Gott davonrennen. Ich denke, dass es was sehr Entscheidendes ist, was wir für ein Bild über Gott haben, damit wir überhaupt an ihn glauben können. Wir können nur an Gott glauben, wenn wir wirklich auch das richtige Bild von Gott vermittelt kriegen. Ich denke, ich möchte das kurz mal damit vergleichen mit einer Beziehung zwischen Kindern und ihren Eltern. Ich denke, Kinder können dazu neigen, ihre Eltern anzulügen, wenn sie stark mit einer Strafe rechnen. Wenn sie denken, wenn sie so Angst vor ihren Eltern haben, weil sie die Reaktion der Eltern kennen, weil sie denken, okay, das letzte Mal habe ich das und das falsch gemacht, da kam die und die Reaktion, da kam eine gemeine, harte Reaktion, dann können Kinder dazu neigen, einfach dann auch diese Situation fliehen zu wollen, ja, und zu sagen, oder ihre Eltern anzulügen. Also ich habe das einfach selber erlebt. Bei mir war es sehr positiv, muss ich sagen, in meiner Familie. Ich habe gelernt, dass ich bei meinen Eltern Vergebung kriegen kann. Also war es für mich nicht so eine große Hürde, zu meinen Eltern zu gehen, wenn ich irgendwie was falsch gemacht hatte, wenn ich irgendwie Blödsinn gemacht hatte. Und für mich war es nicht so schwierig, zu meinen Eltern zu gehen und zu sagen, hey, ich habe da was falsch gemacht. Und ich habe Vergebung empfangen. Gleichzeitig hatte ich einen Freund, der ein bisschen eine andere Erziehung hatte, also wo ich sage, dass er viel Härte auch von den Eltern erfahren hat. So. Und immer wenn wir zusammen was unternommen hatten, dann haben wir oft irgendwie einen Blödsinn gemacht, ja? Haben wir irgendwas kaputt gemacht oder so. Auf jeden Fall haben die Eltern das dann rausgefunden. Und dann waren wir gemeinsam vor den Eltern gestanden und Mein Freund, der hat dann gelogen, also der hat sich da Sachen einfallen lassen, da dachte ich mir, okay, keine Ahnung, wie du da drauf kommst. Ich habe ihn dann reden lassen, das war ich auch feig. Aber ich dachte dann die ganze Zeit, ja, warum sagt er denn nicht, warum sagt er nicht die Wahrheit so? Warum sagt er denn nicht, was Sache ist? Die werden das jetzt nicht so übel sehen. Ja? Aber er hatte irgendwie so ein Elternbild auch, wo er nicht so die Vergebung erfahren hatte. Und genauso denke ich, dass es auch mit unserem Gottesbild oft so sein kann, wenn wir so ein Bild von Gott haben, dass wir fest mit einer Bestrafung rechnen, dass wir fest damit rechnen, dass Gott dass wenn ich was falsch mache und zu Gott komme, dass ich eine Strafe erfahre, dann fange ich auch an, einfach dieser Situation zu fliehen, auch vielleicht in Form von Lüge, wie ich es jetzt gerade verglichen habe. So. Ich möchte uns das mal kurz anhand von einem biblischen Beispiel verdeutlichen. Und zwar geht es darum, hast du vielleicht einen Schluck zu trinken? Nee? Ein bisschen. Genau, zwar geht es darum, dass Gott den Menschen erschafft am Anfang und er hat sie als Mann und Frau erschaffen, als Adam und Eva. Und was Gott da eigentlich macht, er setzt sie in ein bestimmtes Gebiet, er gibt ihnen alles, er gibt ihnen die ganzen Tiere, er gibt dem Mann eine Frau, der Frau einen Mann, also sie sind zu zweit quasi, sie haben Gemeinschaft, er sagt, vermehrt euch, bebaut dieses Land, also seid kreativ, gestaltet die Erde und ihr habt eigentlich alle Freiheit, alle Mittel dazu, ihr habt Essen, ihr könnt alle Früchte von den ganzen Bäumen essen. Und eigentlich gibt er ihnen einen perfekten Rahmen, in dem sie sich entfalten können, in dem sie einfach was machen können. Ja, ich denke, der Mensch ist echt dazu da, auch Dinge zu gestalten, einfach auch zu bauen, zu kreieren, kreativ zu sein, einfach sein, ja, so Leben zu entwickeln, auch, ja, sie dürfen ja über Tiere herrschen quasi. Gott hat ihnen echt so diese Erde gegeben, einfach, dass sie sich entfalten können. Er setzt ihnen eine Bedingung, sagt er ihnen, ihr dürft wirklich essen von jedem Baum in diesem Gebiet. Ihr dürft alle Früchte essen, ihr dürft nur von einem Baum sollt ihr nicht essen, weil ihr dann sterben werdet. Sagt er? Ich vergleiche das dann so damit, er setzt den Menschen eine positive Grenze. Ich vergleiche es auch so damit, wie wenn Eltern ihr Kind davor schützen, über die Autobahn zu rennen zum Beispiel. Weil er sagt, wenn ihr davon esst, dann müsst ihr sterben. Ja? Genauso schützen Eltern ihre Kinder, indem sie sagen, renn nicht über die Autobahn, weil du sonst sterben musst. Ja? Das macht Gott, er gibt ihnen wirklich viel Möglichkeiten, also ich finde das ziemlich cool, muss ich sagen. Ich finde, er gibt ihnen echt kann man was damit anfangen. Auf jeden Fall möchte ich mit uns mal den Text lesen, der danach kommt, was danach passiert. Und zwar heißt es dann, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon. Rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und aß. Also hier wird die Schlange quasi als Bild für den Widersacher Gottes bezeichnet, auch für den Teufel. Und es beginnt damit, dass diese Schlange das Bild von Gott verdreht. Es beginnt mit einer Lüge. Und zwar sagt die Schlange, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Gott hat den Menschen gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur von einem nicht. Die Schlange stellt eine Frage, sollte es sein, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Und bringt quasi so eine gewisse Einschränkung damit für die Menschen. Sie belügt die Menschen, indem sie sagt, ja, der hat euch doch alles verboten. Ihr dürft doch gar nichts. Ihr habt doch keine Freiheit mehr, weil ihr dürft ja von keinem Baum essen. Also so wie in so christlichen Welt, wenn es heißt, ja, ihr dürft zum Beispiel überhaupt keinen Tropfen Alkohol trinken oder ihr dürft euch an eurem Partner nur am Charakter freuen, keineswegs an der Schönheit. Oder es also so Sachen, wo dann so überspitzt dargestellt werden, wo einfach eine totale Einschränkung da ist, wo einfach nichts stimmt, wo eine Lüge da ist. Ja? Oder sowas wie, ja, du musst jeden Tag 2 Stunden beten, sonst hat dich Gott nicht lieb. Einfach so eine Einschränkung, wo die Aussage von Gott in ein total falsches Bild gerückt wird. Dann macht er weiter, indem er sagt, in Vers 4, keineswegs werdet ihr sterben, sagt er. Also Gott hat ihnen gesagt, wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr sterben. Die Schlange sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Stimmt gar nicht, Gott hat euch angelogen, Gott hat euch was Falsches erzählt. Ihr dürft doch davon essen. Und drittens sagt er, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sein wie Gott. Und da lügt er auch wieder, indem er sagt, ihr braucht doch Gott überhaupt nicht, ihr könnt doch selber sein wie Gott. Ihr könnt doch selber Gott sein. Also was passiert? Die beiden glauben der Schlange. Und sie essen von der Frucht, ja? Warum? Weil sie einfach ein falsches Bild vermittelt bekommen haben, weil sie dachten, Gott will sie einschränken und Gott will ihnen was vorenthalten. Das kann ich ausblenden, danke. Genau, wenn man dann mal diese Reaktion von den beiden weiter anschaut, da steht dann, in Vers 7 steht dann, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Also sprich Gott, der Herr hatte die beiden schon nackt erschaffen. Aber in dem Moment erkennen sie irgendwie, dass sie sich schämen, ja, dass sie irgendwie ein Schuldbewusstsein haben. Sprich durch diese Tat erkennen sie wirklich, dass sie irgendwie schuldig sind vor Gott. Da wird ihr Gewissen angesprochen. Und ja, es wird ihnen bewusst, dass es nicht gut war, was sie da machen. Und dann, sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Also was passiert? Genau das, was ich vorher beschrieben hatte. Die Menschen verstecken sich, weil sie Angst davor haben, weil sie Angst vor Gott haben und weil sie mit einer Strafe rechnen. Drum rennen sie davon von Gott. Sie haben Angst. Und das passiert bei uns genauso heute, denke ich, dass wir uns einfach verstecken, aber nicht hinter irgendwelchen Bäumen im Garten, weil Gott ja für uns auch sehr unsichtbar ist und wir ihn jetzt nicht so von Angesicht zu Angesicht sehen, wir können uns schlecht hinter irgendeinem Baum vor ihm verstecken. Aber was wir machen, wir verstecken uns oft, ich würde sagen, am häufigsten hinter unseren guten Werken. Wir verstecken uns hinter unseren guten Werken. Das heißt, ich merke, dass ich ungerecht bin, ich merke, dass ich schuldig bin vor Gott. Im Gegenzug helfe ich zum Beispiel, ich sehe eine Frau beim Einkaufen, nehme ihre Einkaufstüten und trage sie ihr nach Hause. Und halte das Gott vor und sagt, Gott, aber schau mal, was ich hier Gutes mache, ja? Was ich hier Gutes mache, ich bin doch gerecht, ich bin doch gut vor dir. Ich denke, dass das so dieses Hauptverstecken vor Gott ist echt hinter unseren guten Werken verstecken. Oder ich helfe. Ich meine, es ist nicht schlecht, gute Werke zu tun, möchte ich gar nicht sagen. Aber ich denke, man kann das wirklich auch als Mittel gebrauchen, um sich vor Gott zu verstecken und Gottes vorzuhalten und zu sagen, Gott, schau mal hier, ich bin doch gut und so. Andere Möglichkeiten, sich vor Gott zu verstecken, auch wenn wir merken, wir sind wirklich, ja, der Mensch ist nicht gerecht vor Gott, der Mensch ist schuldig vor Gott. Und das merken wir in unserem Gewissen. Ich denke, jeder Mensch hat dieses Bewusstsein, dass er spüren kann, dass er nicht vor Gott gerecht ist. Ich denke, jeder Mensch kann das spüren. Und jeder hat ein Gewissen. Gott hat jedem Menschen Gewissen gegeben. Und wenn Gott dieses Gewissen berührt, ja, dann passiert es auch, dass wir uns einfach vor dieser Situation flüchten. Wir stürzen uns irgendwie in Arbeit, wir stürzen uns in Sport, egal, wir stürzen uns in Computer. Es gibt tausend Möglichkeiten, einfach davor zu fliehen, anstatt sich auch Gott zu stellen. Genau, also diese guten Taten können diese bösen Taten nicht ausgleichen. So ist es nicht, dass die sich ausgleichen können. Weil Gott, er sieht in unser Herz, er sieht, was da wirklich vorgeht. Ja. Er sieht, aus welcher Motivation wir Dinge tun. Und wir können uns nicht vor ihm verstecken. Er sieht jeden Einzelnen. Jetzt das Positive. Wir müssen uns auch gar nicht vor Gott verstecken. Weil Gott kein Gott ist, der uns Angst macht. Kein Gott, der, wenn wir zu ihm kommen und sagen, Gott, ich bin schuldig, ich brauche Vergebung von dir. Er sagt nicht, okay, geh von mir, hau ab. Sondern er sagt, ja, komm wieder zu mir, komm gerne zu mir. Und Gott bezeichnet sich selber als die Liebe. Ja, Gott sagt, ich bin die Liebe. Und im 1. Johannesbrief sagt er, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Ja, also wenn ich merke, dass in meinem Herzen was nicht passt, dass ich nicht gerecht bin vor Gott, dann brauche ich mich nicht vor Gott verstecken, sondern ich kann ehrlich zu Gott kommen, kann mich stellen und kann sagen, Gott, okay, ich bin schuldig, ich brauche deine Vergebung. Und damit wir das glauben können, dass Gott wirklich ein Gott ist, der gnädig ist, der Vergebung schenkt, der jeden Einzelnen sucht, dem jeder Einzelne wichtig ist, hat Gott was ganz Gutes gemacht, nämlich er kommt selber in diese Erde, auf diese Erde und zeigt, wie er wirklich ist. Ja. Er zeigt seinen wahren Charakter, weil wir Menschen ja oft irgendwelchen Lügen geglaubt haben, dass Gott ganz anders ist, als er wirklich selber ist. Aber er offenbart sich selber, er kommt auf diese Erde und er fängt an, den Menschen zu dienen, ja. Er ordnet sich den Menschen unter. Jesus Christus selber kommt in diese Welt, wird Mensch. Also sprich Gott, der eigentlich im Himmel ist, der eigentlich thront, dem alle Macht, dem alle ja, Herrschaft gegeben ist, der einfach über diese Erde herrscht. Er kommt in diese Erde und ordnet sich den Menschen unter. Er dient den Menschen, er hilft den Menschen, er zeigt den Menschen wirklich, dass er kein Gott ist, der gerne verurteilt, kein Gott, der gerne Menschen von sich weist, sondern ein Gott, der Menschen sucht. Er sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das unterscheidet wirklich aus Christentum von allen anderen Religionen, nämlich dass Gott selber sich erniedrigt. Ja? In allen anderen Religionen hast du einen Gott, der sagt, mach das und das, mach das, mach das, das, das und dann kannst du vielleicht zu mir kommen. Aber Gott sagt, du kannst nicht zu mir kommen, indem du irgendwelche guten Werke tust, indem du irgendwie fromm handelst, indem du ja, dich besonders toll verhältst. Nee. Sondern du kannst nur zu mir kommen, weil ich gnädig bin und weil ich dir deine Schuld vergebe. Und Gott geht diesen Weg weiter, also Jesus geht diesen Weg weiter, Er geht so weit, dass er sich von Menschen verspotten lässt. Er geht so weit, dass er sich ständig von Menschen anklagen lässt und dass er sich letztendlich von Menschen kreuzigen lässt. Jesus, er stirbt für uns Menschen, obwohl er es gar nicht verdient hat. Ja. Jesus war wirklich der, der wirklich gerecht war. Kein Mensch dieser Welt ist gerecht, aber Jesus war wirklich gerecht. Und er stirbt für uns. Er stirbt für uns am Kreuz, damit wir einfach all diese Last, diese Ungerechtigkeit, die in uns ist, all diese Sünde, ja, das, was uns von Gott trennt, damit wir das auf ihn legen können. Und er stirbt diesen Tod stellvertretend für uns. Diesen Tod, den er am Anfang verheißen hat. Er sagte zu Adam und Eva, wenn ihr esst, dann müsst ihr sterben. Er sagt, ihr müsst sterben. Also jeder Mensch muss sterben. Aber Jesus sagt, okay, ich sterbe für euch. Einfach aus Liebe zu euch. Ich sterbe für euch, damit ihr nicht sterben müsst. Und damit wir wirklich auch ewig leben bei ihm, dass wir nicht sterben müssen und verurteilt werden von ihm, sondern dass wir zu ihm kommen können. Und das Coole ist einfach, dass Jesus ja auch wieder aufersteht. Jesus stirbt und steht wieder auf, damit wir gemeinsam mit ihm leben können. Und er wirkt ja heute noch genauso wie damals, als er in dieser Welt war. Er ist ja jetzt heutzutage genauso in dieser Welt. Er ist durch seinen Heiligen Geist wirklich unter uns. Und ja, ich denke, es bringt nichts, wenn wir vor diesem Gott wegrennen, weil dieser Gott das gar nicht will, dass wir vor ihm wegrennen, weil er nicht will, dass wir Angst vor ihm haben. Genauso, ja, ich denke, das ist das Schlimmste, wenn man einen Menschen liebt und dieser Mensch hat Angst vor einem, wenn man davonrennt, wenn mir jemand aus dem Weg geht, einfach weil er sich vor mir fürchtet. Ich denke, das ist irgendwie, berührt das mein Herz. Da werde ich traurig, wenn Menschen vor mir davonrennen und Angst vor mir haben. Und bei Gott ist das nur so, ja, weil wir oft einfach dieses falsche Bild von Gott vermittelt kriegen. Und ja, ich denke, wir können jetzt vielleicht auch uns gemeinsam noch eine Zeit nehmen, indem wir kurz still werden. Vielleicht könnt ihr Musik begleiten. Und wo wir uns auch nochmal bewusst machen, dass Gott unsere Gerechtigkeit ist, dass Gott wirklich für die, die an ihn glauben, Gerechtigkeit ist und dass die, die an ihn glauben, wirklich nicht verurteilt werden, sondern sich freuen können, dass wir ewiges Leben haben, dass sie mit ihm leben können und dass sie Gemeinschaft mit ihm haben können und dass sie sich nicht abmühen müssen und irgendwie versuchen, vor Gott gut dazustehen, sondern dass Gott dein Herz kennt und dass Gott wirklich weiß, was du brauchst, dass Gott dir wirklich auch all den Stress, Hektik, dein Hass, deine Ungeduld oder dein schlechtes Selbstwertgefühl, dein Versagen, er will dir das ja alles nehmen. Und ich möchte einfach euch bitten, ja, dass wir vielleicht gemeinsam die Augen schließen und auch nochmal das an Gott abgeben, ja, was uns so das Gefühl vermittelt, dass wir so fern von ihm sind, dass wir ihm das einfach abgeben und sagen, Jesus, du bist für meine Schuld gestorben, du bist für all das gestorben und ich kann frei sein vor dir. Ja. Vielleicht können wir uns da kurz einfach die Augen schließen und da Zeit dafür nehmen.